What's up?
Allez Romain, il attaque! Allez! Allez Romain!
Der Radsport-Podcast.
Der Countdown läuft, die Zeit schrumpft, es wird wieder Rad gefahren. An diesem Wochenende gibt es tatsächlich wieder das erste offizielle Rennen in der World Tour, beziehungsweise Profi-Radsportrennen, ist kein World Tour-Rennen. Und das heißt, für uns geht schön langsam so ein bisschen mehr das Kribbeln los, die gute Zeit beginnt und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge What's Up. Natürlich wie immer mit dabei meine Kollegen Jonas Bayer.
Hallo.
Und Thomas Gerlich.
Guten Morgen.
Mein Name ist Lukas Bergmann und die erste Frage, die ich an Thomas hätte, wie viele Fahrradschläuche liegen denn bei dir gerade im Hausmüll?
Ah, schön. Schön, dass wir so starten. Ist das der Ausreißer des
Jahres? Wie viele
sind's denn? Ja, vier. Du weißt es ganz genau. Das ist ja das Schlimme, dass du dann noch nachfragst.
Aber die Geschichte könnte man vielleicht dir mal so ganz kurz erzählen.
Ja, also ich sage mir es mal so, ich habe mich lange gerühmt damit, besonders pannenfrei zu sein. Behaupten wir, die ersten 9000 Kilometer auf meinem Rad mit einem einzigen Platten, sonst nie was passiert. Ich denke mal, das ist eigentlich eine ganz gute Quote. Und jetzt bin ich letzte Woche mit Lukas Bergmann Fahrrad gefahren und das kam natürlich, wie es kommen musste. Wenn das Pech kommt, dann kommt es geballt. Das große Pannenfestival, an einem Tag 4 kaputte Schläuche. Inklusive, wir mussten beide, wir sind extra früh losgefahren, Lukas, weil wir beide nachmittags und abends noch arbeiten mussten. Ja, ich habe dann meine Arbeitsschicht Gott sei Dank getauscht bekommen, weil es nicht mehr anders ging. Wir mussten uns beschämenderweise von deinem Vater mit dem Auto abholen lassen. Es ging nicht mehr weiter, es war das große Pannenfestival. Aber man muss es so sagen, ich habe jetzt alle Platten auf einmal aufgebraucht. Jetzt geht es wieder 10.000 Kilometer ohne, so habe ich mir das jetzt vorgenommen.
Es hat darin geendet, dass ich zum Schluss tatsächlich dann den Berg runterfahren musste und wieder rauf, weil unten der Radsportladen war und uns die Schläuche natürlich ausgegangen waren. Dann habe ich einen neuen da unten gekauft, habe mich wieder hochgestrampelt. Ja, auch alles für die Katz, weil selbst der hat dann uns nicht über diese Panne hinweggeholfen. Und das Schlimmste daran ist der Mann, der gerade neben mir sitzt und sich das Ganze mit Grinsen anguckt. So. Jonas Bayer, noch nie Kudos, glaube ich, von diesem Mann auf Strava gekriegt. Und für diese Ausfahrt drückt der Mann dann zum ersten Mal auf Kudos geben.
Da will ich bitte auch mal nachhaken, Jonas. Da war ich ja kurz vorm Ausrasten. Muss ich ehrlich sagen. Du bist nie auf Strava. Das ist ja vollkommen okay. Du musst ja auch keine Kudos geben. Aber wenn dein einziger Kudos in der Ausfahrt besteht, die wir abbrechen mussten, weil wir 4 Platten haben. Also, was ist los mit dir? War das genüsslich, nochmal einen reindrücken? Oder wo kam die Motivation her?
Nein, absolut nicht, Thomas. Du kennst mich. Ich bin für meine unterstützende Art bekannt. Ich bin tatsächlich wenig auf Strava. Wahrscheinlich habe ich das System noch nicht so ganz verstanden, aber aus meiner Sicht war das tatsächlich so, ich schaue auf diese App, ich schaue hauptsächlich da drauf, um mir anzuschauen, inwiefern ich niemals in die besten 10 kommen kann in meinem Leben, selbst wenn ich jeden Tag Rad fahren würde. Aber ich schaue da also rein, sehe hier das Bild, ihr sitzt da alle rum mit kaputten Reifen, 3 Schläuche verbraucht, steht da. Und dann war meine einzige Intention, komm, jetzt gebt denen mal Power, trotzdem Respekt für eure lange Ausfahrt. Also wirklich ernst gemeint gewesen. Und dann bekomme ich eine böse Nachricht von Thomas Gerlich, der schreibt, nie Kudos geben, aber jetzt hier, wenn alles schief läuft. Nein, es war komplett unironisch. Ich wollte euch wirklich einfach eine Unterstützung weiterleiten und Social Media nutzen, um euch zu empowern.
Ich war da, glaube ich, nicht mehr ganz aufnahmebereit dafür. Lukas kann das bestätigen. Ich war kurz davor, sämtliche Reifenheber und sonst wie quer über die Straße zu pfeffern. Ich stink's auch, aber.
Ich hatte schon Angst um die Felge, ehrlich gesagt, dass die das Ganze auch nicht überlegt.
Okay.
Da Thomas ist sehr aggressiv zu Werke gegangen, aber lassen wir, glaube ich, diese Geschichte lieber ruhen, genau. Sonst wird die Laune von Thomas gleich noch schlechter.
Ja, alles gut. Wir können ja schon mal ankündigen, bevor wir jetzt, wir quatschen jetzt hier ein bisschen, wir haben wieder einen coolen Interviewgast heute durch die Zeit. Wie hast du ihn genannt, Lukas, den dienstältesten Fahrer?
Einer der dienstältesten Deutschen im Peloton.
Das schon mal als kleinen
wahrheitsgemäße Beschreibung.
Und bei einem absoluten Top-Team aktuell.
Definitiv. Wieder ein neues Team, das noch nicht zu Gast hatten.
Dadurch, dass es eigentlich eh schon in der Beschreibung steht, ja, bringt dieses ganze Gedicht von uns gerade auch gar nichts. Es ist Paul Martens.
Ja, ich wollte gerade sagen, jetzt machen wir hier so ein Teasing, aber am Ende steht im Titel und in der Beschreibung mit wem.
Egal. Team Jumbo Wismar, wir haben wieder ein neues Team bei uns im Podcast. Das finde ich ehrlich gesagt sehr cool. Aber nochmal auf was zurückzukommen, was du gleich in der Begrüßung, in der Anmoderation angesprochen hast, Lukas. Das erste größere Rennen jetzt am Wochenende. In Slowenien finden die Straßenmeisterschaften statt. Aber es wird, und jetzt kommen wir vielleicht mal direkt zu den Ausreißern oder Ausrutschern. Lassen wir den Jingle vielleicht auch einfach mal weg. Wir sprechen gerade schon nur über sowas. Es wird offensichtlich nicht im TV übertragen. Es gibt keine TV-Coverage von Roglic gegen Pogacar. Zumindest haben wir die noch nicht gefunden. Also wenn irgendjemand weiß, ob das und wo das übertragen wird, her an uns mit den Infos. Weil so wie das Wetter momentan aussieht, kann man am Sonntag nichts Besseres machen, als sich das reinzuziehen.
Ja, ich bin tatsächlich auch sehr gespannt aus Zuschauersicht natürlich, wie diese Radrennen jetzt ablaufen sollen. Weil wenn man auch guckt, wie inzwischen die Veranstalter und so weiter Richtung Tour de France planen wollen, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer. Aber da sprechen sie natürlich auch davon, dass im Endeffekt weniger Zuschauer am Rand stehen sollen, dass jeden Tag getestet werden soll und wie das alles möglich sein soll. Und das würde mich jetzt natürlich zu diesem frühen Zeitpunkt interessieren, wie diese Radrennen dann inzwischen durchgeführt werden, weil es gab ja doch große Kritik nach Paris-Nizza, wie das zwar unter gewissen Sicherheitsvorkehrungen dort abgelaufen ist, aber die war vielen Fahrern ja nicht genug. Und das würde mich jetzt eben eigentlich hauptsächlich an diesem Rennen interessieren. Und deswegen würde ich es mir gerne anschauen.
Ich habe schon gesagt, das wäre so lustig, wenn die Slowenien-Rundfahrt oder die slowenischen Meisterschaften stattfinden, zwei der Top-Rundfahrer der Welt machen mit und am Ende ist es einfach ein Sprint im Flachen und irgendein random Dude gewinnt.
Aber das bedeutet natürlich, diese Aussage, Jonas, bedeutet natürlich, dass du dich noch nicht darüber informiert hast. Wo ist Radsport-Experte Nummer 1 und Recherche-Gott Jonas Beyer, der sich noch nicht das Profil dieses Kurses angeschaut hat?
Ich bin kein Freund von nationalen Meisterschaften, weder im Fußball noch im Radsport. Also wenn man sich die deutschen Meisterschaften noch anschaut und auf ein spannendes Rennen hofft mit 70 Bora-Fahrern, dann ja gut.
Das stimmt.
Willst du jetzt Bora mit dem FC Bayern vergleichen?
Er ist sogar noch eine viel größere Überlegenheit.
Sprich nicht Fußball an, nachdem der VfB gestern vielleicht den Aufstieg verspielt hat.
Wir wollen das Gespräch, wir sind hier ein Radsport-Podcast.
Ja, wir lassen das gleich. Ich wollte das nur in einem Satz kurz erwähnen.
Richtig, ja.
Sehr gut, ja. Aber im Derby. Worüber wir auch noch sprechen müssen, Sunweb, Ausreißer, Ausrutscher zugleich. Ne? Die haben ja gut verpflichtet hier mit Season-Transfers. Jetzt kommt noch Marco Brenner, der German Remco, wie ihn manche schon betiteln. 17-Jähriger, der einen Profivertrag unterschreibt, ist meines Wissens erst der dritte unter 18-Jährige, der quasi die Junioren und die U23 überspringt und direkt einen Profivertrag unterschreibt nach Remco und noch einem Fahrer, dessen Name mir gerade nicht einfällt. Also gutes Ding für Sunweb. Spannend, dass er von Boras Farmteam, Jugendteam da rausgelotst wurde. Ist die Frage, ob er dann 4-Jahres-Vertrag hat unterschrieben, ob in 4 Jahren dann Ralf Denk anruft und ihn wieder zurückholt. Oder was da passiert, ist aber ein spannender Transfer.
Er hat tatsächlich gesagt, dass er glaubt, dass ihm Sunweb da mehr weiterhilft. Erstmal und ich glaube, da hat er vielleicht recht, weil Sunweb sich ja doch diese Entwicklung der Nachwuchsfahrer, das, was wir auch in unserem Gespräch mit Nikias Arndt viel diskutiert haben, und könnt ihr gerne nochmal reinhören, da ist einfach inzwischen so ein System da, junge Fahrer auszubilden, und ich glaube, bei Bora ist dann doch nochmal eine Nummer schwieriger. Und das ist ja auch das, was Nikias Arndt damals gesagt hat, es ist dann halt eben auch nicht immer so leicht, immer nur in der zweiten Reihe zu fahren, und vielleicht bei Sunweb kriegt er schneller die Chance.
Absolut, man muss auch sagen, also wie sich Sunweb da im Nachwuchsbereich bei den Männern und bei den Frauen aufstellt, das ist wirklich stark. Also das ist, muss man schon sagen, echt, echt gut. Bleibt für Sunweb natürlich zu wünschen, dass sie diese Fahrer dann noch halten können und die dann nicht den Weg gehen wie andere, die dann Sunweb als Sprungbrett nutzen, aber wahrscheinlich wäre es auch selbst dann okay. 4-Jahres-Vertrag ist ja erstmal eine Ansage, wenn man jetzt 4 Jahre auf 17 Jahre draufrechnet, wäre danach auch erst 21. Also definitiv kein Alter für einen Radprofi.
Gerne auch da nochmal in Besenwagen reinhören, in einen anderen Radsport-Podcast. Andreas Stauf ist da im Management-Team von eben, jetzt habe ich den Namen vergessen. Thomas, hilf mir auf die Sprünge.
Marco Brenner.
So ist es, genau. Und der hat auch so ein bisschen da einblicken lassen, dass Bora einfach kein U23-Team hat, was natürlich einfach ein Vorteil ist jetzt bei Sunweb, die da eins haben, wo man auch immer so ein bisschen switchen kann mit einer neuen Regel. Also das spricht einfach einiges für Sunweb und Bora muss da vielleicht in Zukunft nochmal nachziehen, wenn sie diese jungen Fahrer halten wollen.
Definitiv. Oder Bora macht es halt wie... um noch einen kleinen Exkurs zum Fußball machen, den FC Bayern und lässt die jungen Talente woanders stärker ausbilden und holt sie sich dann wieder, wenn sie gestandene Profis sind.
Aber Thomas, du hast angesprochen, die Team Sunweb ist auch so. Leider ein Ausrutscher. Und so. Da will ich dir einfach das Wort überlassen, weil ich glaube, niemand kann sich über Style so schön beschweren wie du.
Niemand kann sich über unwichtige Sachen so reindenken wie ich. Jetzt kommt Marco Brenner da zu seinem neuen Team. Ne? Man sieht, Sunweb hat seit 1,5 Jahren das neue Trikot, das rote. Und jetzt präsentieren sie hier vor 2 Tagen das neue Summer Jersey 2020. Leute, das ist das alte Trikot einfach. Jetzt haben sie wieder dieses weiße Trikot mit diesen 2 schwarzen Längsstreifen von Kinn bis Bauchnabel. Also Innovation ist das einfach gleich null, aber das finde ich wieder das Schöne, das Marketingmäßig. Du musst irgendwas Neues verkaufen, vielleicht jetzt auch durch Corona und es ist nichts passiert und jetzt geht die Radsport-Saison langsam los, jetzt brauchen sie ein neues Trikot. Es ist einfach das alte. Es ist einfach, okay, wir hatten jetzt 1,5 Jahre das rote Trikot, jetzt nehmen wir das alte. Weiße, schwarze Streifen, das hat sich bewährt, das machen wir einfach nochmal. Also die Innovationsabteilung bei der Jersey, ich weiß gar nicht gerade, welchen Jersey-Sponsor die haben, das könntet ihr vielleicht nochmal überdenken.
Ja, vielleicht hat man da, wenn man wieder zu Erfolg...
Habt ihr das gesehen?
Das Trikot habe ich noch nicht gesehen, nee.
Ja, aber schaut euch mal an, vielleicht sind ein, zwei Kleinigkeiten anders, aber es sieht im Großen und Ganzen einfach genau aus wie das alte.
Vielleicht will man es ja als gutes Omen für die Tour oder sowas nehmen. War ja nicht so unerfolgreich, als Dumoulin noch in dem Trikot für sie gefahren ist.
Ja, absolut. Ja, wie schaut es aus von Themen? Weil ich hab so viele Kleinigkeiten, so viele diese Nichtigkeiten, die alle nicht relevant sind. Ich weiß nicht, ob das irgendwer hören will. Ich mache einfach weiter. Ja?
Alles ist relevant, ja? Mein Lieber.
Ja, eine Geschichte find ich noch ganz interessant, würde ich noch einbringen. Und zwar geht es da einfach um die Klassiker. Und zwar ja, sprechen viele gerade darüber, ob Strecken gekürzt werden. Die Veranstalter sehen das natürlich meistens aus der Sicht, um die Fahrer zu schonen, um diesen engen Rennkalender da irgendwie so ein bisschen zu entzerren. Zum Beispiel bei der Flandern-Rundfahrt wurde jetzt die Mur de Garatsbergen, also wir haben die, glaube ich, auch letztes Jahr bei der Tour de France, wurde sie, glaube ich, auch überfahren.
Ja,
war letztes also Jahr da ist ja auch noch herbekannt, also ein extrem steiler Anstieg, wo auch immer tausende Fans und so weiter stehen, der wurde jetzt rausgenommen und der Bürgermeister von Garatsbergen ist da darüber natürlich überhaupt nicht amused und hat sich jetzt zu Wort gemeldet. Ganz witzige Geschichte. Er ist nämlich der Meinung, dass, weil die Veranstalter von ihm Geld verlangt hatten, da durchzufahren und sie wollten das eben nicht zahlen, ist das jetzt sozusagen die Reaktion, dass sie da quasi jetzt rausgekickt wurden. Veranstalter sagen aber halt, ja, das sind halt einfach 30 Kilometer weniger, wenn wir da das Segment nicht mehr drin haben. Ist ein bisschen eine nichtige Diskussion. Ich bin da eher auf Seiten der Veranstalter und Fahrer und sage, ich glaube, kürzere Rennen schadet in diesem engen Rennkalender definitiv nicht.
Ich glaube auch, dass es schon Sinn macht, das Rennen auch mal kürzer zu machen. Jetzt in dem engen Rennkalender und generell, wir sehen bei den Klassikern, dass sie ihre Routen so ein bisschen verändern. Zum einen, dass sie in größere Städten ankommen wollen und dass sie das besser einfach verkaufen können ans Fernsehen. Und ich glaube, es ist sicher ein Punkt, dass man da jetzt nicht 15 Kilometer hin, dann kurz den Berg, 15 Kilometer zurück. Klar, das ist ein Spektakel. Aber irgendwann muss die Runde auch stimmig sein. Und weil sind wir ehrlich, über 200 Kilometer im Fernsehen schauen sich dann doch nicht so viele Leute an. Und da passiert dann meistens eh nur gar nicht so viel, außer dass hinten die Helfer rausfallen. Aber ansonsten, die Profis sind eigentlich alle noch dabei.
Und für alle Leute, die Action an der Mur von Gerardsbergen sehen wollen, ich hoffe, ich liege jetzt nicht falsch, aber einfach mal bei YouTube Mur von Gerardsbergen Marianne Voss eingeben. Das war doch, glaube ich, letztes Jahr, wie die da beim Rennen da hochgepflügt ist. Hey, also das kann man sich einfach nochmal anschauen. Das ist auch dieses Jahr immer noch gut. Das war spektakulär. Ja, okay. Das war jetzt schon wieder eigentlich ziemlich relevant. Jetzt komme ich mal wieder mit kompletten Bullshit hier, aber einfach mal, schaut euch das mal an. Das hat mir heute den Morgen versüßt, als ich... man nebenbei auf euch beiden warten musste, weil ich mir extra früh einen Wecker gestellt habe, wann wir anfangen wollten aufzunehmen, aber sich das etwas verzögert hat.
Hatte ich die Gelegenheit, nochmal meinen Platten morgendliches... an der Bettdecke. Muss ich noch wechseln.
Ich hatte nochmal die Gelegenheit, meinen morgendlichen Instagram-Feed durchzuscrollen. Und zwar gibt es aus dem Trainingslager von Bora Hansgrohe, anscheinend muss da jetzt jeder Fahrer, der Sponsor, die machen ja so Duschköpfe und irgendwas, muss da jeder Fahrer ein Produkt bewerben. Und da hat man sehr schön gesehen, wie unterschiedlich manche Fahrer meiner Meinung nach verkaufbar sind oder wie gut manche Fahrer was präsentieren können. Ich will das jetzt nicht viel weiter bewerten. Es gibt diesen Duschkopf von diesem Sponsor. Geht einmal auf die Instagram-Seite von Markus Burkhardt, wie er in Lederhose auf einem Stuhl sitzt und in seinem perfekten Englisch mit leicht ostdeutschem Akzent diesen Duschkopf verkauft. Und dann klickt man auf Peter Sagans Instagram-Seite, wie er am Balkon mit Meer im Hintergrund steht und wie er diesen Duschkopf verkauft. Ich finde, es gibt da leichte Unterschiede. Ich würde behaupten, Marketing-Experten sagen, einer kann das vielleicht ein bisschen besser verkaufen als der andere. Die weitere Bewertung überlasse ich jetzt euch und jedem Hörer, der sich das reinziehen will. Mir hat es sehr viel Spaß.
Wir sind ja einfach keine Marketing-Experten. Deshalb können wir das gar nicht bewerten. Das ist einfach klar. Ja.
Ich auch nicht. Aber ich bin Unterhaltungsexperte, aber ich bin Unterhaltungskonsument.
Das definitiv nicht.
Ich bin Unterhaltungskonsument und das hat ausgereicht dafür. Schaut euch das gleich mal an. Ich find's echt lustig. So, dann hätte ich jegliche Punkte von meiner Quatschthemen, die zu besprechen sind, gestrichen.
Dann ist doch gut, dann würde ich sagen, kommen wir zu jemandem, der tatsächlich Ahnung von gewissen Dingen über Radsport hat.
Von gewissen Dingen? Hör mal.
Ja.
Von allem.
Das ist natürlich sehr richtig.
Und wenn es um Leute geht, die Ahnung von Radsport haben, dann klinke ich mich jetzt mal aus. So, ihr beiden sprecht mit unserem Interviewgast. Ich bin raus und ich höre mir das dann im Nachhinein an, was ihr mit ihm besprochen habt. Bis gleich.
Wir freuen uns heute, einen der dienstältesten Deutschen wahrscheinlich im Peloton begrüßen zu dürfen. Paul Martens vom Team Jumbo-Visma ist uns heute zugeschaltet über Skype. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, Paul.
Hi, guten Morgen.
Klingt das für dich schon dramatisch, wenn man sagt, einer der dienstältesten Deutschen im Peloton? Wird man da schon so ein bisschen wehmütig?
Nee, klingt einfach nur realistisch.
Nee, aber du bist natürlich jetzt seit 2006 ununterbrochen dabei. Profi-Radsport. Da würde uns tatsächlich einfach mal interessieren, was hat sich über die letzten 15 Jahre so krass verändert? Du hast immer wieder mal angesprochen, dass im Peloton inzwischen viel aggressiver gefahren wird. Ist das so vielleicht der Hauptpunkt, der sich in den letzten Jahren entwickelt hat im Radsport?
Im Endeffekt, da hat sich so viel verändert. Ich bin Profi geworden in der Zeit und in der Zeit habe ich auch noch in Freiburg gewohnt, sagen wir mal, in Deutschland der Ulrich-Skandal war. Da war es sicherlich nicht einfach, um da in einem Sport Profi zu werden, wo alles verallgemeinert wird. Aber mit der Zeit konnte ich noch wieder stolz sein auf das, was ich mache. Aber gerade sportlich gesehen, vom Training her, von der Ernährung hat sich so viel geändert, dass man das nicht mehr vergleichen kann mit vor 15 Jahren. Und was ich schon öfter angesprochen habe, das Verhalten im Feld hat sich dahingehend verändert, dass die Hierarchie, ja, also früher hatte man große Fahrer wie Cipollini, später dann Cancellara, da hat man dann schon ein bisschen mehr Abstand gehalten und das ist komplett weg. Also die jungen Fahrer heutzutage, die kriegen das gut hin, um eigentlich jeden gleich zu behandeln. Oder jeden gleich schlecht. Aber es ist einfach individualistischer in der Sache. Und das macht es ein bisschen gefährlicher natürlich. Aber ich verstehe da auch die jungen Fahrer. Ich meine, jeder muss für seinen Platz kämpfen. Vielleicht waren wir früher da einfach zu soft in dem Sinne.
Da sieht man es auf jeden Fall. Das klingt schon so ein bisschen nach Rentner-Talk fast. So, die Jugend hat keinen Respekt mehr. Früher war alles anders noch.
Ja gut, das kann man so sehen, aber ich habe auch gerade probiert mit dem Tonfall das anzugehen, dass ich die auch verstehe. Also das ist jetzt nicht, Rentner-Talk ist ja dann meist ein bisschen wehmütig. Ich helfe jetzt jungen Fahrern auch, sich mehr auf den Moment zu fokussieren. Und das bedeutet halt auch, dass du nicht drüber nachdenkst, oh, ich fahre jetzt neben Peter Sagan und so weiter. Ja, es geht halt im Moment nicht anders. Man fährt auf schmalen Straßen. Auch die Straßenverhältnisse haben sich natürlich sehr verändert mit noch mehr Inseln und was weiß ich, alles Mögliche. Wenn du da auch noch jedes Mal noch drauf achtest, wem du eventuell in die Quere kommst, hast du keine Chance, dich selber zu unterscheiden und ja auch in dem Sinne vielleicht eine lange Karriere zu haben.
Also, man hat heutzutage auch gar nicht mehr die Zeit, wirklich da sich die Zeit zu nehmen, den Respekt abzulegen, sondern eigentlich musst du ja von Anfang an inzwischen voll da sein, wenn du anguckst, wenn solche Leute wie Remco oder sowas da von unten hochkommen oder diese ganze junge Generation, über die wir jetzt hier auch immer wieder sprechen, über Van der Poel, über Van Aert und so weiter. Das ist ja Wahnsinn, was da innerhalb von den letzten 2 Jahren allein nur an jungen Fahrern nachkommt. Da muss man natürlich auch irgendwie sofort seinen Platz finden, weil sonst verliert man einfach gleich gegen die Gleichaltrigen so viel an Boden.
Ja klar, dann ist die Karriere vielleicht nach 1-2 Jahren vorbei. Ja? Die Anlaufzeit, dass du eventuell erstmal reinschnuppern darfst und dann gucken wir mal, was du eventuell auf dem Kasten hast, das ist einfach vorbei. Du wirst jetzt Profi, kriegst deine Aufgaben, wenn du die nicht erfüllst, dann kommt ein Jahr später oder 2 Jahre später ein neuer Neoprofi und nimmt dir deinen Platz weg.
Du hast eine relativ ähnliche Erfahrung gemacht. Du warst erst Stagiaire bei Team Telekom und die haben dir dann am Ende keinen Vertrag gegeben, was natürlich damals das große Team zum einen in Deutschland, aber natürlich auch weltweit mit Strahlkraft war und bist dann eben in die Niederlande gewechselt. War das auch ein Ausschlag dann für dich zu sagen, okay, die haben jetzt eine Chance gegeben, da ziehe ich auch quasi gleich mit in das Land?
Nee, eigentlich nicht. Sowieso im Nachhinein muss ich froh sein, dass sie mich damals nicht genommen haben. Ich glaube, ich wäre auch gar nicht bereit gewesen, den Schritt in so ein großes Team zu gehen. Da würde ich jetzt kein Profi mehr sein, bin ich mir relativ sicher. Skill Shimano war für mich eigentlich der beste Schritt, der passieren konnte, weil ich dadurch auch gemerkt habe, was ich wirklich kann. Und ein Teamkollege damals hat in der Nähe von Maastricht gewohnt und auf die Art und Weise habe ich das Amstel für mich entdeckt und eigentlich war das Amstel immer das Rennen, wo ich im ganzen Winter dran gedacht habe und was mich auch irgendwo motiviert hat, um härter zu trainieren oder auch bei Wetter rauszugehen, wo andere doch definitiv drin geblieben sind. Und die Motivation muss jeder irgendwo für sich finden, diese spezielle Motivation. Und da muss man auch irgendwo ein Quäntchen Glück haben.
Wir haben hier vor einigen Wochen mit deinem Teamkollege Simon Geschke gesprochen. Der hat Freiburg, wo du ja davor gewohnt hast, als der beste Ort in Deutschland für Radprofis bezeichnet. Jetzt muss man das vielleicht historisch ein bisschen einordnen. Freiburg war ja natürlich auch der Höhepunkt des Doping-Skandals mit Ulrich. Warst du dann am Ende auch ein bisschen froh zu sagen, okay, jetzt bin ich hier raus, ich bin jetzt weg von der Landesgrenze und muss damit mich jetzt erstmal nicht so ganz befassen?
Ja gut, ich habe da gewohnt eigentlich zum absoluten Sturm hoch, Also schlimmer konnte es da nicht mehr werden. Also ich hätte auch sagen können, gut, das habe ich jetzt überstanden, ich bleib da. Und ich glaube, wäre es einfach nur nach mir gegangen, dann würde ich da immer noch wohnen. Aber ich habe halt irgendwann jemanden kennengelernt. Die Person ist jetzt auch schon seit 11 Jahren meine Frau, die halt aus den Niederlanden kommt. Und wie gesagt, damals für ein kleines Team war es jetzt auch noch nicht so, dass ich wirklich überzeugt sein konnte, um mit dem Sport vielleicht noch 15 Jahre mein Geld verdienen zu können. Also war das für mich, ich bin es auch gewohnt gewesen, eigentlich immer häufig umzuziehen. Also für mich war dann der Schritt, um einfach zu sagen, ah ja gut, dann ziehe ich halt da mal dahin, um zu gucken, wie es da ist. War relativ schnell getätigt.
Und wie ist es im Nachhinein da? für einen Radsportler?
Ja gut, ich habe die ganze Zeit an der belgischen Grenze bei Maastricht gewohnt. Und da ist es für Radsportler definitiv auch sehr gut. Weil du da die Ardennen hast, also kannst Lüttich-Bastogne fahren, du kannst Amstel fahren, kannst komplett flach fahren. Da wohnen viele andere Fahrer, was auch immer gut ist, ja, um um auch zu wissen, okay, bin ich jetzt wirklich gut oder lügt mein Power-Messgerät, keine Ahnung. Aber gut, Freiburg ist definitiv ja für mich einen der besten Plätze in Europa, um Rad zu fahren. Also definitiv.
Ich habe noch ein bisschen nachrecherchiert und bin an den Anfang deiner Karriere gegangen. Und zwar zu deinem deutschen U23-Zeitfahrmeistertitel. Und da habe ich rausgefunden, du hast es am Ende gewonnen, aber Robert Wagner war eigentlich ein bisschen schneller als du. Erinnerst du dich daran, was da passiert ist und wie du dann am Ende den Titel bekommen hast?
Ja, damals hat es war eine Art Autobahn, ne? Neuer Autobahnabschnitt. Nur war der nicht lang genug, um einen 40 Kilometer Zeitfahren zu machen. Das heißt, wir haben zwei Runden gemacht. Was hätte funktionieren können. Jetzt war es aber so, dass der Tag auf dem Asphalt 40 Grad hatte. Das heißt, jeder Fahrer ist in der zweiten Runde langsamer geworden. Ich war als letzter Starter, weil ich im Jahr davor relativ gut geendet bin auf dem Podium. Und Robert kam zufällig von seiner ersten Runde. Ich hatte aber als Folgeauto hatte ich ein Ford Transit. Also viel größeres Auto kann man sich nicht vorstellen. Hätte man auch im Nachhinein gar nicht zulassen dürfen, ne, als Veranstalter oder als Jury. Das heißt, eigentlich konnte Robert relativ lang 20 Meter hinter mir fahren. Eigentlich die ganze Runde. Und ich bin aber meine erste Runde, bin ich mit Abstand als schnellster gefahren vom ganzen Feld. Ne, die zweite Runde bin ich dann eingebrochen, so wie jeder andere auch. Und dadurch hatte ich dann, glaube ich, 13 oder 14 Sekunden Rückstand. Aber mit der Zeitstrafe habe ich dann doch noch gewonnen.
Also man muss einfach nur ein groß genuges Auto mitbringen, um sich da den Titel zu holen.
Ja, wie gesagt, also im Nachhinein muss man bei solchen Veranstaltungen, glaube ich, ein bisschen weiterdenken. Und U23, ja, kann man sagen, okay, ist immer noch Amateurstatus, aber es ist, wie gesagt, auch das Sprungbrett, um natürlich irgendwo höher zu kommen. Und da kann es schon ein großer Unterschied sein, ob du da Meister wirst oder wirst ein Zweiter oder Dritter. Also sollte man nicht zu lapidar mit umgehen.
Der große Vorteil war ja, dass sowohl du als auch Robert Wagner am Ende hat es nicht sonderlich geschadet, sondern ihr habt es beide geschafft in Profi-Radsport. Das will ich noch dazu sagen.
Ja, aber gut, wir kennen einander natürlich schon sehr lang. Und dann durch so eine Situation, ich meine, er konnte ja nicht weg. Ja? Er war halt durch die Situation, war halt hinter mir, aber das Auto war da halt auch. Ich meine, tja.
Aber dieses Streckenproblem, was du da angesprochen hast, das ist ja was sich in den letzten Jahren leider immer noch nicht geändert hat. Wenn man sich anguckt, wie schwierig es oft ist für die deutschen Meisterschaften oder sowas, eben also für die Profideutschen Meisterschaften, für die Elite, da Strecken zu finden. Wie beurteilst du das, wenn du sagst, damals war es so, dass so ein Autobahnabschnitt dann schon nicht gereicht hat und heute findet man nicht mal mehr auch für dieses Elite Deutsche Meisterschaft dann Punkt oder wird immer viel gestritten, bis man da einen Spot finden kann?
Na, ich glaube, dass das Problem gar nicht nur den Radsport betrifft. Ich habe das ein bisschen das Gefühl und das, wie gesagt, das ist einfach nur ein Gefühl, dass in Deutschland der Fußball alle Gelder eigentlich quasi verschlingt und dass alle Randsportarten, und in Deutschland ist jede andere Sportart ist eine Randsportart neben dem Fußball. Ja, da ist einfach nicht genug übrig. Ne? Und ich meine, so ein Rennen zu organisieren kostet so viel Geld. Und im Endeffekt liegt es immer am Geld. Und die Kosten für Polizei und so weiter, ich meine, beim Fußball ist das ganz normal, da macht das der Steuerzahler. Aber beim Radsport müssen die Organisatoren das dann bezahlen. Und das ist einfach nicht zu berappen. Ich meine, da gibt es keine Ausstrahlung im Fernsehen, mit Werbung kannst du kaum Geld machen, Eintrittsgelder gibt's nicht. Also irgendwo ist das nur logisch, dass es extrem schwierig ist. Das wird nicht 1, 2, 3 sich verändern.
Das ist wahrscheinlich das der richtige Satz zu diesem Thema. Da hat Radsport einfach nicht ganz diesen Stellenwert. Wie hast du das in den anderen Ländern erlebt, in denen du gewohnt hast? Ist es dort anders?
Ja gut, gerade mit Belgien. Ich habe 11 Jahre jetzt in Belgien gewohnt. da ist Fußball beinahe die, na gut, jetzt haben sie eine extrem gute Nationalmannschaft. Aber die Bundesliga, die belgische Bundesliga, die hat keine Chance gegen eine Runde von Flandern, ne? Also ich sag mal, die Klassiker in Belgien, ja, da ist absolute Hochstimmung. Das ist dann wie in Deutschland bei Fußball. Also in Belgien gibt es da die Probleme in dem Sinne nicht. Die haben auch noch extrem viele Amateurrennen, wo immer noch Sponsoren gefunden werden. Aber auch hier, die Kosten, um sowas zu organisieren, werden auch hier immer höher. Und im Endeffekt, sage ich mal, bricht es dann von unten weg. Die Profirennen, die werden schon irgendwo bleiben. Aber wenn du halt irgendwann immer weniger Amateurrennen hast, ja, dann wunderst du dich irgendwann halt auch, warum in deinem Land auch immer weniger Profis dann entstehen werden.
Ich glaube, das werden wir jetzt vor allem nach diesem Jahr sehen. Also wir sehen jetzt klar, die großen UCI-Rennen, das ist kein Problem. Die werden stattfinden. Du hast gesagt, Amstel Gold, die Ronde, die werden auf jeden Fall gefahren werden und die werden auch nächstes Jahr wieder geben. Wir werden nächstes Jahr erst sehen, wie viele kleine Rennen es erwischt hat, wo man nicht mehr fahren kann, die sich einfach nicht mehr finanzieren können. Du hast schon ein bisschen so deine Liebe ausgedrückt zu diesen Eintagesklassikern in Belgien. Hast du das eigentlich erst, als du da hingezogen bist, gemerkt, wie gut dir das gefällt, da die Sektoren zu fahren, oder diese kurzen, knackigen Anstiege, oder war dir schon vorher klar, ja, das ist irgendwie die Richtung, in die ich mich entwickeln will als Fahrer?
Nee, das habe ich eigentlich erst dann gemerkt, also relativ spät, in meinem ersten Profijahr. davor dachte ich eigentlich, dass ich Zeitfahrer wäre oder Rundfahrer, obwohl ich mich da eigentlich nicht so wirklich zeigen konnte. Also hätte ich eigentlich da schon irgendwo vielleicht früher mich umorientieren müssen, auch vom Training her. Aber gut, wie gesagt, relativ spät das erst entdeckt und dadurch auch das Training ein bisschen angepasst und eigentlich erst von meinem 23. Lebensjahr dann auch eigentlich körperlich den Sprung dann gemacht, um da auch dann besser zu werden.
Aber das ist ja auch irgendwie so ein bisschen das Gefühl, was in Deutschland, wenn es dann doch um den Radsport geht, vielleicht einem auch so vorgelebt wird, oder? Also da zählen ja oft einfach nur die Rundfahrten. Also Klassiker haben ja hier im Vergleich zur Tour de France, ich meine, Tour de France natürlich weltweit, aber da einfach nicht so ganz die Chance der Aufmerksamkeit, wie es jetzt in Belgien der Fall ist.
Nee, natürlich nicht. Ich meine, hier ist, in Deutschland gibt es ja auch nicht wirklich die Radsportgeschichte, in dem Sinne. Ich glaube, wir haben zwei oder drei kurze
kurze Hypes.
Peaks gehabt in den letzten 50 Jahren und dazwischen war dann immer gar nichts. Also in Deutschland gibt es auch selbst als Rundfahrer, ich meine, selbst wenn du eine Tour de Suisse gut fahren würdest, würde keinen interessieren. Ne, da wärst du in anderen Ländern schon gleich der Held. Aber in Deutschland ist halt Tour de France. Und wenn du da gut fährst, dann bist du ein guter Radfahrer. Und wenn du im Rest vom Jahr gut fährst, dann fragen sie dich, was du nebenbei noch machst, wie du dann dein Geld verdienst, ob du noch irgendwo arbeiten gehst oder so. Ist auch nicht, ich habe das nie als schlimm erfahren. Aber gut, ich könnte mir schon vorstellen, wenn du wirklich ein großer Fahrer bist, wie Kittel, Dege oder André Greipel, dass du natürlich auch irgendwo, ich meine, ist nur menschlich, dass du irgendwo immer diese Wertschätzung auch natürlich haben willst, ein bisschen. Und wenn du immer nur reduziert wirst auf die Tour, dass du dann auch denkst, ja, aber komm, ich habe doch das auch erreicht und das auch erreicht. Aber gut, ich glaube, da gewöhnt man sich dran.
Ich glaube, das bei Degenkolb, du hast ihn erwähnt, ist, glaube ich, am extremsten. Also klar, jetzt hat er seine Tour-Etappe endlich gewonnen und hat in den Bildern gesehen, was da für eine Riesenlast von ihm abgefallen ist. Und aus meiner Sicht, natürlich nur von außen, meine ich auch erkannt zu haben, dass das natürlich auch ein Druck von außen war, der ihm da auferlegt wurde. Weil ich meine, es ist nicht so, dass John Degenkolb jetzt ohne Toursieg kein absoluter Weltklasse-Radfahrer wäre, sondern hat Paris-Roubaix gewonnen, was weiß ich, wie viele Huelta-Etappen. Also im Peloton, glaube ich, ist da keine Diskussion, wie gut er für ein Rad Fahrer ist. Jetzt scheint mir so ein bisschen mit Nils Polit wieder, dass eine Chance besteht, dass die Klassiker so ein bisschen auf die Karte kommen. Letztes Jahr wurde Paris-Roubaix mal wieder in voller Länge, glaube ich, sogar übertragen in der ARD. Hast du die Hoffnung, dass es so ein bisschen überschwappt auf die anderen Klassiker, dass die auch so den Hype mitbekommen?
Ja, im Endeffekt, wenn man sich da wirklich mal mit der Materie befasst, ist natürlich so ein Klassiker, gerade für Zuschauer, die das vielleicht nicht gewohnt sind. Ich meine, das bietet so viel Action. Meine Tour-Etappe,
ja, da passiert halt auch schon mal lange nichts.
Langatmig sein, ne? Gerade eine Sprint-Etappe. Und ich glaube, das ist so das Bild, was im Radsport dann auch vorherrscht, dass, okay, wir gucken jetzt 5 Stunden am Fernseher und ja, dann sprinten sie kurz, ein Massensturz und dann wissen wir wieder, wer gewonnen hat. Und so ein gerade Roubaix oder Flandern, die probiere ich jahrelang. Auch selbst bin ich dann immer auf dem Weg zum Baskenland-Rundfahrt oder komme zurück. Aber ich probiere die immer zu gucken. Also dann sitze ich irgendwo auf dem Flughafen und dann suche ich mir die Livestreams raus. Das hat so viel Potenzial. Und gerade auch, wenn vielleicht mal jüngere Zuschauer das entdecken würden, dann das würde dem ganzen Radsport helfen.
Also ich versuche da meinen Teil beizutragen. Also ich bin ein absoluter Klassiker-Fan. Ich schaue lieber die Klassiker als die Tour-Etappen, weil ich finde einfach, die taktischen Spielchen sind da noch viel ausgeprägter. Also es hängt viel mehr davon ab, wie man taktisch in der Lage ist, welche, wo man dann mitgeht, in welcher Gruppe, welche Attacke man selber setzen kann nach 230 Kilometer oder wie auch immer. Ich glaube, wir wollen aber den Blick noch mal ein bisschen auf dein aktuelles Team richten. Du bist dahin gewechselt, da waren die noch gar kein so großes Team. Wie war das damals? Oder du würdest widersprechen, das gefällt mir schon mal gut.
Ja gut, ich bin ja, also die ersten 2 Jahre Skill Shimano, gut, kleines Team, sind jetzt Sunweb, großes Team. Aber als ich dann nach Rabobank gegangen war, war Rabobank damals eins der größten Teams.
Absolut, ja.
Und eigentlich sind wir dann extrem weggesackt, als Rabobank ausgestiegen ist, auch wieder durch diverse Skandale. Und dann sind wir halt Belkin geworden, waren kurz Blanco. Darum fühlt sich das für mich auch so an, als ob ich schon in mehreren Teams gewesen bin. Aber sage ich mal, das, was wir jetzt die letzten 2-3 Jahre mitmachen, haben wir jetzt natürlich einen Status erreicht, wo, wenn ich das richtig einschätzen kann, auch extrem viele Fahrer sich auch anbieten, um bei uns fahren zu dürfen. Und dass auch wirklich jeder Mitarbeiter in unserem Team extrem stolz ist auf die ganze Organisation. Und das, glaube ich, sieht man auch und merkt man auch an den Ergebnissen. Und das macht es dann für mich auch umso schwerer, um vielleicht irgendwann dann auch mal Tschüss zu sagen. Ja? Man will natürlich immer teilhaben am Erfolg.
Aber inwiefern hat sich das nur durch den Sponsor dann jetzt nochmal verändert? Also es war ja Lotto NL Jumbo, dann wurde es jetzt eben Jumbo Visma und irgendwie ist ab dem Zeitpunkt nochmal so ein richtiger Boom zu sehen. Oder hat sich das davor schon angedeutet, deiner Meinung nach?
Ja gut, größtenteils sind natürlich die Kapitäne, die den Unterschied machen. Ne? Also man kann, die Basis kann noch so gut sein, wenn im Finale da nicht einer ist, der als Erster über die Ziellinie fährt, dann ist die allgemeine Meinung immer, okay, ja, die können nichts. Jetzt haben wir dann aber durch Zufall haben wir einen Primus Roglic entdeckt, der hat sich empuppt als eines der größten Talente, was wir in den letzten Jahren gesehen haben. Dylan Groenewegen ist ein absoluter Siegfahrer. Und das hat alle anderen auch nach oben gezogen, ja, auf ein ganz anderes Level. Einfach, was ich auch angesprochen habe, dieser Stolz, der lässt sich halt auch nochmal 2-3% vielleicht besser fahren. Weil so viel hat sich da nicht verändert. Und gerade Sponsoren, natürlich, wir repräsentieren dann eine Firma. Aber dass du da quasi wirklich ein Gefühl hast mit deinem Sponsor, das dauert schon auch irgendwo mehrere Jahre. Und Jumbo ist dann noch, sage ich mal, ein Produkt oder eine Firma, die du dann repräsentierst, wo du dann noch wirklich ein Gefühl bei hast, weil es halt ein Supermarkt ist, wo du dann selber auch einkaufen gehst. Aber da sind halt auch viele Sponsoren auf deinem Shirt und die können jedes Jahr sich verändern, wo du dann eventuell ein bisschen weniger mit hast. Also ich glaube, dass für ein Team ist einfach wichtig, dass du die internen Werte irgendwo hast und da können die Sponsoren wechseln, wie sie wollen. Wir sind nicht, beim Fußball bist du halt nur eine Stadt quasi und dann hast du immer die gleichen Fans hinter dir. Und bei uns, wir fühlen halt, wir können unsere Fans nicht so fühlen wie Fußballer. Wir stehen nicht im Stadion. Das heißt, wir müssen eigentlich dafür sorgen, dass wir quasi das Gefühl haben, dass wir auch irgendwie eine Stadt sind oder irgendwie irgendwas Besonderes zusammen sind. Und das ist dann quasi dein Team.
Was ich da ganz interessant finde, ist, du hast es angesprochen, dass ihr eigentlich in jedem Bereich des Radsports absolute Top-Fahrer habt. Also ihr könnt Rundfahrten gewinnen, ihr könnt die großen Klassiker gewinnen, ihr könnt Sprintetappen gewinnen. Wenn ich jetzt so nachdenke, glaube ich, gibt es das in keinem anderen Team gerade aktuell. Ist es inzwischen vielleicht sogar schon fast zu viel? Sind es zu viele Bereiche? Kann man das lange halten oder muss man sich jetzt doch überlegen, auf was man sich konzentriert?
Solange es finanziell machbar ist, ist es okay. Ich meine, die großen Fahrer, die wollen doch alle dementsprechend bezahlt werden. Ich glaube, sportlich ist es definitiv machbar. Es ist halt so, was ich auch mitkriege von unseren Coaches, dass halt die Planung, die früher vielleicht 2-3 Wochen gedauert hat, jetzt 3-4 Mal so lang dauert, weil du natürlich, alles hat wieder Konsequenzen. Ne? Wenn der Fahrer da Kapitän ist, bedeutet das für den Fahrer das und so weiter. Das heißt, die fangen eigentlich Mitte Oktober an und ich glaube, die waren im Januar immer noch nicht komplett klar, weil da gibt's halt so viele Faktoren. Also da denke ich, ist vor allem für die Coaches jedes Mal wieder echt eine zähe Arbeit, um da auch dran zu denken, okay, was bedeutet das für den Fahrer selber, für die Psyche, wenn er dann halt nicht Kapitän ist in der Tour, sondern nur im Giro. Wie können wir das dem so schmackhaft machen, dass er da auch 100% geben will?
Das ist, finde ich, fast der interessante Punkt bei euch gerade, weil im Endeffekt jetzt durch die ganze Corona-Geschichte ist natürlich diese Planung noch mal mehr über den Haufen geworfen und jetzt muss wieder alles neu aufgestellt werden. Weiß man denn schon, wie dieses Problem jetzt so bisschen gelöst wird mit diesem engen Zeitplan? Habt ihr da schon Gespräche gehabt und gab es da vielleicht auch schon diese Diskussion, dass vielleicht mal einer beleidigt war, weil er eben jetzt nicht bei der Tour oder so dabei ist?
Na gut, beleidigt, wir sind alle keine Kinder mehr, aber enttäuscht ist natürlich vielleicht dann das passendere Wort. Das ist auch logisch, ja. Ich meine, wenn du für dich selber auch denkst, ey, ich bin hier der Größte, ich will auch das größte Rennen fahren, und dann kriegst du zu hören, ja, nee, vielleicht in der Tour bist du dann Helfer und dann darfst du in der Vuelta auf eigene Kappe fahren, dann ist Vuelta halt nicht gut genug. Also die Gespräche gibt's da definitiv. Aber wie gesagt, muss man halt sorgen, dass man irgendwo auch wieder das Positive darin sieht. Ja? Im Endeffekt geht's darum, dass am liebsten willst du natürlich 3 große Rundfahrten gewinnen und du willst auch 1 oder 2 Monumente gewinnen. Und das ist, glaube ich, für Fahrer dann auch manchmal schwierig vorzustellen, weil sie da nicht diesen Helikopterblick haben. Und das haben die Coaches dann schon, weil die halt mit 5-6 Mann zusammensitzen und die können mehrere Szenarien durchgehen. Und als Fahrer willst du halt immer nur ich.
Also ist ja auch nicht die Aufgabe von einem Fahrer, würde ich sagen, das zu haben, sondern gut, der schaut nach sich selber. Also du hast Dylan Groenewegen, hast du gesagt, für den ist es sicher keine optimale Situation, jetzt in einem Team mit 3 absoluten Top-Rundfahrern zu stecken. Also aus meiner Sicht, ich bin jetzt nicht bei euch im Team intern drin, aber es ist schwer, einen richtigen Sprintzug mitzunehmen zur Tour de France für ihn oder ihn überhaupt mitzunehmen. Hast du denn schon einen Plan für dich bekommen, wie das Jahr für dich aussieht jetzt?
Ja gut, eigentlich wäre ich dieses Jahr dann viel mit Dylan unterwegs gewesen. Auch Giro und noch andere kleinere Rennen. Für ihn ist jetzt, glaube ich, das Ziel, könnte ich mir vorstellen, ich weiß es nicht genau, dass er natürlich die Tour-Etappen, die hat er jetzt. Jetzt ist der nächste Schritt in allen 3 großen Rundfahrten und dann irgendwann vielleicht mal ein Klassiker. Ja? Das sind immer wieder diese neuen Ziele. Was ich schon angesprochen habe, dass es wichtig ist für einen Fahrer, gerade für die großen Fahrer. Für mich sieht es jetzt wahrscheinlich so aus, dass ich dann auch die Ardennen-Klassiker fahre, dann halt jetzt im Oktober. Und danach dann die Vuelta, weil das ist eigentlich die einzige Möglichkeit war, um dann noch eine große Rundfahrt mit drin zu haben. Und eigentlich in den großen Rundfahrten kann ich meine Stärke im Moment, also als Teamkapitän, am besten ausspielen. Weil da kommen dann immer die Situationen, wo entweder Fahrer an ihre mentalen Grenzen kommen oder dass ein sportlicher Leiter das ein oder andere nicht mitkriegt, was da vielleicht intern ein bisschen an Reibung entsteht. Und das ist halt bei einem Eintagesrennen viel weniger der Fall.
Ich werde trotzdem noch mal ganz kurz auf diesen Aspekt eingehen, dass ihr ja schon so ein bisschen jetzt bei diesen großen Rundfahrten mal Ineos ärgern wollt. Das ist immer wieder als Kampfansage zu lesen. Wir haben es in den letzten, ja, sag ich mal, 3-4 Jahren erlebt, dass Movistar genau dasselbe gemacht hat. Da ist es ziemlich in die Hose gegangen. Schaut ihr da so ein bisschen drauf und sagt, das nehmen wir irgendwie als Beispiel oder macht ihr da komplett euer eigenes Ding?
Ja, ich weiß nicht, wie die Meetings bei Movistar ablaufen, aber ich habe nicht das Gefühl, dass die untereinander mal wirklich geredet haben. Ja, also ich glaube, dass da mehr so die schreiben sich auf die Fahne, oh, das Rennen wird entscheiden und wir gucken dann mal. Aber das funktioniert halt nicht. Die Unterschiede sind so klein, auch jetzt bei uns zwischen dem Dumoulin und Roglic und dann Steve Kruiswijk. Wenn du da im Rennen guckst, ja, was willst du denn da gucken? Dann fahren die zu dritt nebeneinander oder wie? Nee, da musst du halt von vornherein echt deutlich machen, was die Hierarchie ist. Weil sonst hast du auch gegen Ineos, die das wirklich auch extrem, glaube ich, besprechen, hast du einfach keine Chance.
Ja, bei denen scheint es einfach, dass es komplett klar ist von Anfang an. Also da hört man nie irgendwas. Selbst klar wird dann auch mal gemault. Wir haben es bei Froome gesehen, ganz am Anfang, als er dann warten musste auf Bradley Wiggins. Aber am Ende tut es doch und hält sich da im Zaum. Und ich weiß nicht, ob du die Movistar-Doku auf Netflix gesehen hast, aber da hat man gesehen, wie du es beschrieben hast. Also da lief wirklich gar nichts zusammen. Letztes Jahr bei der Tour fahren sie wie von der Tarantel gestochen vorne raus und dann fällt hinten Quintana ab. Also nicht mal während dem Rennen wird dann gesprochen, wenn man sich schlecht fühlt. Ich glaube, das ist so ein entscheidender Punkt, der da auch nochmal dazu kommt, den ihr sicherlich besser machen wollt und euch da eher an Ineos halten wollt als an Movistar, würde ich jetzt sagen.
Ja, irgendwo natürlich ist Sport auch Emotion, aber im Endeffekt ist es halt auch irgendwo ganz rational. Ich meine, du wirst bezahlt, das ist dein Job. So und so sieht's aus. Natürlich willst du es nicht auf die Art und Weise bringen, weil das ist extrem demotivierend. Aber vielleicht von Natur muss es irgendwo auch ein bisschen so sein. Ich meine, du hast dann davor die 3 Monate, wo du dich vielleicht ein bisschen entfalten kannst. Danach hast du noch 3 Monate. Aber die 3 Wochen, dann machst du den Plan. Und da wird dann nicht von abgewichen. Und dann kannst du dich vielleicht mal einen Tag ein bisschen schlechter fühlen. Aber auch da wieder, dann guckst du quasi auf dein Trikot und du siehst, der neben dir hat das gleiche Trikot. Gut, dann machen wir es zusammen. Ganz einfach. Braucht man gar nicht so lange drüber reden. Geht relativ schnell.
Das heißt aber jetzt für dich, dieses Jahr, du hast gesagt, wird es wahrscheinlich die Vuelta. Im vergangenen Jahr bist du den Giro gefahren, hast dann auch mit Velomotion drüber gesprochen, dass das eigentlich so ein bisschen ja dein geheimer Liebling der Rundfahrten ist, der Giro. Was macht den nochmal so anders als vielleicht die Tour de France?
Ja, für mich ist Sport eigentlich, dass du die Extreme für dich selber entdeckst. Also diese extreme Müdigkeit, wie du darauf reagierst und so, das ist für mich Sport in dem Sinne. Und im Giro kommst du den meisten Extremen entgegen. Also du fährst einen Tag durch den Schnee, vielleicht am nächsten Tag hast du wieder 35 Grad, hast die schlechtesten Hotels, die du dir vorstellen kannst, hast dann auch wieder das beste Essen. Und so geht das hin und her. Die Fans sind auch extrem, können dann aber auch schon wieder beinahe ein bisschen feindselig sein, wenn irgendeiner Nibali zu nahe kommt als Konkurrent. Naja, die Emotionen, die fühlst du halt von Anfang bis Ende und die Tour ist halt schon wieder in dem Sinne dann vielleicht zu groß, alles ist zu sehr geplant. Da wird das schon wieder zu viel quasi normaler Job in der Tour.
Man sieht es ja auch irgendwie in den Rennen. Darüber rätseln wir ja auch immer, woran das tatsächlich liegt, dass es in der Tour irgendwie oft an diesen langen Bergen, die man sich dann anguckt, denkt man so, oh, heute geht's richtig ab, heute geht's über drei große Berge. Und im Endeffekt passiert dann da gar nicht so viel, sondern dann fahren eigentlich irgendwie alle Favoriten da gemeinsam drüber über diese ganz langen Etappen. Und beim Giro hat man viel öfters, ja, ich erinnere mich da vor 2 Jahren, glaube ich, war es, wo Simon Yates an einem Tag das rosa Trikot verliert und auf einmal 45 Minuten Rückstand hat oder sowas. Also da hat man auch einfach nie so viele Helfer als Topfahrer dann oft noch dabei, sondern da ist man dann eher auch auf sich gestellt. Kann man da irgendwas festmachen? Ist es einfach nur dieser Plan, der beim Giro vielleicht nicht ganz so ausgearbeitet ist, dass der so verrückter ist vom Rennablauf?
Ja, ich glaube schon, dass die Topfahrer im Giro ungefähr dasselbe Niveau haben wie in der Tour. Die haben die perfekte Vorbereitung, aber die Teams als Ganzes, also letztes Jahr sind wir mit dem ganzen Giro-Team auch in die Höhe gegangen. Das machen aber, sage ich mal, noch sehr wenig Teams. Das heißt, da wird immer ein bisschen gepuzzelter, ne? Das heißt, drei Fahrer kriegen eine gute Vorbereitung, aber dann kriegen die einen Fahrer mit, der gerade von Roubaix kommt, noch zwei Fahrer, die Ardennen-Klassiker gefahren haben und danach erstmal eine Woche den Grill angeschmissen haben, weil sie auch irgendwo sich ein bisschen erholen müssen. Und da siehst du halt, dass da irgendwo die Leistungsunterschiede im Giro von schlechtesten Fahrer zu besten Fahrer sind größer als in der Tour. In der Tour kommt jeder mit perfekter Vorbereitung. Jeder Fahrer will da sein. Und da wird halt auch im Gruppetto wird da so hohes Tempo gefahren, wo du manchmal denkst, ja, warte, das kann doch nicht sein, dass wir hier um Platz 120 fahren. Und das ist halt im Giro schon noch ein bisschen anders.
Jetzt will ich natürlich auch deine Einschätzung so ein bisschen haben, wie die aktuelle oder die kommende Saison jetzt, die im August losgeht, ein bisschen läuft. Glaubst du, dass es so planbar ist, gerade die Tour, der Giro, die Vuelta für die ganzen Teams? Oder ist es, wie du sagst, wie es jetzt beim Giro war, jetzt bei mehreren Rennen, dass man einfach immer wieder mal einen Fahrer hinschickt und dann auch ein bisschen schaut, okay, könnte funktionieren, aber die optimale Vorbereitung hat er jetzt nicht?
Ja, ich glaube, dass wir gerade ab Mitte Oktober ganz komische Sachen sehen werden, weil im Endeffekt die Saison, okay, wir haben noch nicht viel Radrennen gefahren, aber keiner hat Pause gemacht. Jeder hat eigentlich vom letzten Jahr November hart trainiert. Die meisten haben jetzt ganze Zeit weiter hart trainiert. Und du bist aber nicht in diesem Umfeld, wo alles für dich gemacht wird. Ich meine, ich habe 2 Kinder. Ich war die ganze Zeit zu Hause. Wenn ich 5 Stunden trainiere, ja, im Trainingslager, Beine hoch und dann warte ich, bis der Wecker geht, dass es Essen gibt. Zu Hause mache ich das selber. da gibt's keine Beine hoch. Das heißt, also ich bin auch gespannt, wie der Körper von den meisten und vor allem der Kopf reagieren wird, wenn irgendwann da halt die biologische Uhr auch sagt, hey, wir haben hier Mitte Oktober, jetzt ist hier Pause und dann müssen wir halt zur Vuelta fahren. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass manche da komplett einknicken werden. Und andere, ja, vielleicht unbekannte Fahrer auf einmal merken, hey, das ist ja meine Zeit vom Jahr, hier fühle ich mich ja extrem gut.
Wir haben auch schon hier bei uns im Podcast ein bisschen drüber gesprochen, dass auch, glaube ich, die Chance ist für einige, sagen wir mal, aus der vielleicht zweiten Reihe der GC-Fahrer oder Klassiker-Fahrer, je nachdem, die Chance haben, sich jetzt einfach zu sagen, okay, ich bereite mich jetzt vielleicht komplett auf die Vuelta vor oder auf ein legt da alles rein und versucht dann da fit zu sein, macht vielleicht jetzt lieber 2 Monate Pause. Ich glaube, wenn man das früh antizipiert hat oder so früh wie möglich dann eine Pause eingelegt hat, da hat man eine richtige Chance da, was zu reißen. Also ich weiß nicht, ich denke an Tadej Pogacar zum Beispiel, der könnte, wenn er das ernst meint, sicherlich da eine Chance haben, dann wirklich den Sieg zu holen in der Vuelta.
Ja, definitiv. Aber die Frage ist, ob du, das war eine komplett neue Situation und wir hatten ja alle keinen Plan. Ne? Wir wussten nicht, lange nicht, okay, wann fahren wir wieder Radrennen? Das heißt, im März hat jeder hart trainiert, weil wir dachten, okay, April, die Klassiker, die gehen weiter. Und danach, so ging das immer weiter. Also dieses, ab 1. August geht's los, das wissen wir noch gar nicht so lange.
Ja.
Und jetzt kannst du keine Pause mehr machen. Jetzt wäre es dann schon wieder ein bisschen zu spät. Also ich erwarte, dass die ersten Rennen brutal schnell sein werden, weil, wie gesagt, so eine lange Trainingsperiode, jeder ist heiß darauf. Viele Fahrer wissen noch nicht, wie es weitergeht nächstes Jahr. Wie geht es mit ihrem Team weiter? Das heißt, da ist eine extrem hohe Motivation, um sich zu unterscheiden. Also das Ich glaube, es wird relativ unangenehm werden, den ersten Monat mit viel Aggression auch, um Positionskämpfe und so weiter. Und das Level wird extrem hoch sein.
Du hast es vorher schon so ein bisschen angerissen. Du bist jetzt Mitte 30, aber du sagst, das fällt dir jetzt natürlich in der aktuellen Situation, wo es so gut läuft bei euch im Team, nochmal schwerer, da irgendwie ans Karriereende zu denken. Ist das jetzt durch die Corona-Krise vielleicht nochmal ein bisschen schwerer? Wir haben es von André Greipel im Interview gehört, der gesagt hat, er wird seine Saison nicht nach so einem halben Ding beenden, sondern er will, wenn dann, wieder eine ganze Saison fahren, bevor er aufhört. Wie ist das bei dir?
Ich hatte eigentlich letztes Jahr nach dem Giro die Entscheidung getroffen, dass dies Jahr mein letztes Jahr ist. Hatte ich relativ früh dem Team mitgeteilt, um mich auch selber ein bisschen unter Druck zu setzen für mein letztes Jahr, um da im Winter nochmal alles zu geben und so weiter, weil ich dann weiß, okay, noch eine Chance überall. Ja gut, das ist jetzt alles ein bisschen ins Wasser gefallen. Also jetzt habe ich eigentlich auch schon wieder angegeben beim Team, obwohl die Situation natürlich denkbar ungünstig ist, dass ich eventuell noch weiterfahren wolle. Aber wie gesagt, das liegt jetzt nicht in meiner Kontrolle. Muss ich mal schauen.
Aber das heißt, ihr seid in Vertragsgesprächen oder wird sich das dann alles erst auf Ende des Jahres?
Ja, ich habe jetzt schon seit Jahren keinen Agenten mehr, also keinen Manager. Ich bin so lange in dem gleichen Team. Ich kann mit unserem Manager, bei Kaffee und Kuchen können wir das relativ schnell abwickeln. Und im Moment ist es halt so, dass viele Teams unsicher sind. Das heißt, auch viele gute Fahrer auf dem Markt sind, die auch nicht so viel fordern können, finanziell gesehen. Das heißt, ich habe auch gleich angegeben beim Team, ich verstehe das, wenn ich Teammanager wäre, würde ich auch den bestmöglichen Fahrer für einen bestimmten Betrag haben wollen. Und jetzt liegt es bei denen. Ich meine, natürlich, ich sehe, dass ich durch meine Erfahrung immer noch, denke ich, dem Team helfen kann. Ich weiß aber auch, dass in vielen Rennen es wirklich auf Pferdestärke ankommt, im Finale und so weiter. Da kannst du alles schön reden im Meeting. Aber im Endeffekt brauchst du da starke Fahrer. Und die jungen Fahrer, haben wir schon angesprochen, die sind heutzutage, die sind sofort klar, um richtig schnell Rad zu fahren.
Glaubst du, es gibt so eine Art, wieder so einen verzögerten Effekt in dem Sinne, dass sich jetzt alles einfach 2-3 Monate nach hinten verschiebt und dann, du hast es gesagt, also Team CCC, da geht es nicht weiter, da sind mit Greg van Avermaet und Matteo Trentin absolute Topfahrer auf dem Markt. Glaubst du erst, dass die sich entscheiden müssen und dann kommt quasi kommen alle anderen Fahrer danach?
Ja gut, man könnte es auch so sehen, dass natürlich so ein Greg van Avermaet, dass das Preisschild so hoch, dass man die Frage, welches Team hat dann die Millionchen noch irgendwo links und rechts liegen. Wahrscheinlich ist es beinahe noch einfacher, um jetzt erstmal die Basis wieder zu verstärken in den meisten Teams, weil das sind ja Bruchteile von dem, was so ein Van Avermaet dann verdient. Also ist mal die Frage, weil Van Avermaet wird jetzt nicht auf einmal sagen, okay, dann fahre ich halt für das Gehalt von einem Helfer.
Ja.
Wir haben hier im Podcast immer noch so eine Kategorie und die nennt sich Style-Polizei. Da fragen wir mal so ein bisschen, was die größten Style-Sünden sind und was uns da bei eurem Team einfach immer wieder auffällt. Wie kann man sich denn diese Trikotfarbe aussuchen, aber dann auf Gesamtwertung fahren? Also das ist ja zumindest, was die Tour de France angeht, immer sehr unsichtbar, wenn man das gelbe Trikot hat. Eigentlich seid ihr ja gemacht für ein Giro oder die Vuelta mit der Trikotfarbe, oder?
Ja gut, unser Ziel ist ja sowieso, alle drei großen Rundfahrten zu gewinnen. Darum ist das dann egal. Jumbo ist im Moment auf dem Weg, bekanntester Supermarkt in Holland zu werden. Extrem große Firma und die sind halt gelb. Also wer es...
Kann man nichts machen.
Vielleicht für die 3 Wochen ist es dann eine komische Wahl. Aber wir sind so bekannt, also du bist ja auch so extrem sichtbar. Also... Die können mich ja fast hier von Utrecht aus sehen, die 50 Kilometer. So bin ich hier am Leuchten. Nee, also es ist, wie gesagt, das ist eine logische Wahl vom Sponsor aus.
Aber sind bei euch sonst so Trikotfarben oder sowas Thema, dass man darüber mal dann dann zumindest spricht und sagt, ah, das sieht aber mit dem gelben Trikot jetzt gar nicht gut aus, wenn man sich da im Spiegel anguckt, das sticht sich ja total oder so. Also diskutiert ihr über solche Sachen, über Aussehen auf dem Rad?
Ja, das schon, aber jetzt nicht mit einem Trikot. Also ich glaube, da ist keiner, der sich schämt, dass er jetzt ein Führungstrikot anhat. auch wenn das dann blöd aussieht. Ich sag mal, gelbe Hose vielleicht mit einem rosa Trikot und einem Celeste Bianchi. Sag ich mal, so würde ich jetzt hier nicht zum Training rumfahren. Trotzdem, wenn ich irgendwann mal ein rosa Trikot tragen könnte, dann wäre mir das relativ Wurst.
Das ist verständlich.
Ich glaube, Primoz Roglic war das letztes Jahr. Ich weiß gar nicht, ob es beim Giro war. Der hatte eine ganz wilde Kombination dann irgendwann an. Auf seinem Trikot. Ich glaube, darauf spielst du ein bisschen an.
Genau, genau.
Was unterscheidet sich sonst? Hast du das Gefühl, in den Beneluxa, Niederlande, Belgien wird auf andere Werte, auf anderen Style ein bisschen Wert gelegt als in Deutschland, oder kann man das komplett vergleichen?
Ja gut, was mir im Moment auffällt, ist, dass extrem viel Geld ausgegeben wird für auch Radklamotten und Räder. Das sind Beträge, wo ja, da würde ich nicht mal auf die Idee kommen. Ich meine, ich kriege natürlich das Material.
Wo fängt bei dir Kosten-Nutzen-Faktor an? Weil ich habe jetzt zum Beispiel einen Kumpel, der hat sich jetzt gerade ein neues Rad, also der ist, sag ich mal, schon im oberen Amateurbereich, aber hat sich jetzt ein neues Zeitfahrrad geholt. Das liegt ja fast schon im fünfstelligen Bereich.
Nee, das würde ich nicht übers Herz kriegen. Aber wie gesagt, ich kann mich da vielleicht auch nicht gut hineinversetzen, dadurch, dass ich immer das Material gestellt gekriegt habe, eigentlich seit meiner Jugend, bin ich da auch nicht so mitgewachsen, weil ich sag mal, früher konntest du vor 3.000 Euro, wirklich früher, ein gutes Rad kaufen. Und ich meine, jetzt bist du mit 3.000 Euro, kriegst du vielleicht den Rahmen. Also, nee, die Preise jetzt gerade so 11.000, 12.000 Euro, das sind definitiv, ja, das würde ich nicht übers Herz kriegen.
Ich weiß gar nicht, also wenn ich war schon öfter bei der Tour de France, und wenn man da am Berg steht, dann sieht man das so auch nochmal im Extrem, weil wie viel Geld an Rädern da an der Seite liegt, nicht bei euch Fahrern, sondern eben bei den Zuschauern. Sprecht ihr da im Peloton drüber und schaut euch so an, okay, vielleicht hat er jetzt hier einfach das teurere Rad als ich als Profi irgendwie an der Seite stehen?
Ja gut, wir haben auch echt Materialfreaks im Team, die auch sofort alles sehen, dass sie dann sagen, oh, der hat das Laufrad hat er selber eingespeicht, weil er hat dann die und die Narbe da drin. Ja, ich kenne mich da überhaupt nicht aus, weil für mich macht das keinen Sinn, um darüber nachzudenken, da ich sowieso keine Freiheiten habe. Ich krieg mein Material, und das würde mir alle immer Energie kosten, wenn ich wüsste, ja, aber das Laufrad ist jetzt 100 Gramm leichter oder was auch immer. Ja, aber manche achten da schon extrem drauf. Aber das sind dann auch noch die Fahrer, die selber auch noch gern was ausgeben, um ihren eigenen Fuhrpark ein bisschen zu erweitern.
Wer ist das? Wer sind die Technik-Freak bei euch im
Team?
Nee,
das darf ich nicht sagen.
So eine leichte Anspielung. Sind es eher Sprinter oder sind es eher die Gesamtfahrer, die da so Freak
sind? Nee, es sind keine Sprinter. Es sind keine Sprinter.
Das, dann da haben wir den Hinweis. Ja.
Also so viele Sprinter haben wir auch nicht im Team.
Ja. Da wäre es leicht für uns gewesen.
Ja, darum.
Eine Sache, die mich noch tatsächlich aus persönlicher Sicht interessieren würde. Wir planen gerade so ein bisschen einen Radurlaub kommendes Jahr in Italien. Und da du ja letztes Jahr den Giro gefahren bist, kommen dort einige Berge, sag ich mal, die letztes Jahr auch im Plan standen. Und ein Ding, der gerade bei uns in der WhatsApp-Gruppe immer diskutiert wird, ist der Mortirolo. Der macht mir jetzt schon ein bisschen Angst, muss ich sagen, dass wir uns da im Juli jetzt dann hochquälen werden bei extremen Temperaturen. Was kannst du mir für Tipps geben? Wie geht man den Mortirolo an? Also nur, wer ihn nicht kennt, er wird ganz schön steil zwischendrin, fast, glaube ich, bis zu 20%.
Ja, angehen ist dann schon das richtige Stichwort, weil es ist definitiv mehr gehen als fahren. Ja, je nachdem, wie lang da eure Route ist. Aber ich würde zum Beispiel, wenn ihr die Chance habt, würde ich nicht mit zwei großen Flaschen im Flaschenkorb da hochfahren, weil da zählt echt jedes Kilo. Und ja, einfach so ruhig möglich losfahren. Das Ding ist so schweinelang auch von der Zeit her, dass du unten natürlich denkst, okay, schön im Stehen und ein bisschen schneller, aber ja, da Das Ding nimmt kein Ende. Also ich würde ruhig machen. Und dann vor allem richtig ruhig in der Abfahrt, weil im Rennen ist das schon extrem gefährlich und da kommt dann kein Verkehr. Aber du fährst so schnell auf die Serpentinen zu mit der schmalen Straße. Wenn da ein Auto kommt, dann fährst du einfach geradeaus im Wald rein.
Okay, du hast mir auf jeden Fall meine Furcht nicht kleiner gemacht.
Nee, tut mir leid.
Wir machen hier immer noch ein kleines Social-Media-Zeugnis. Da wollen wir jetzt bei dir gar nicht so genau drauf eingehen, sondern ich will hauptsächlich darauf eingehen. Du hast eine Website von dir. Ich glaube, früher hast du da mal ein, zwei Sachen reingestellt, aber jetzt klickt man da drauf und da ist nur noch ein Bild und dein Name zu sehen. Hast du da keine Lust mehr drauf, auf die Website?
Ja gut, ich bin sowieso nicht wirklich gut mit Social Media. Und mit der Website war eigentlich das Problem, dass wir da bestimmte Updates nicht gemacht haben. Und irgendwann konnten wir da nichts mehr anpassen, um die dann quasi wirklich wegzuschmeißen, war dann auch zu schade. Also im Moment ist es einfach nur so eine Art Plakat.
Man kommt auf Pro Cycling Stats, wenn man dann auf dein Bild klickt, auf jeden Fall. Die Verlinkung habt ihr gemacht.
Ja, nee, wie gesagt, also ich bin da, ich kriege da auch mehr von anderen Fahrern mit, wenn da wieder ein neues Medium ist, was man dann machen müsste. Aber ja, wenn ich dann überhaupt drauf anspringe, dann bin ich immer einer der Letzten.
Du hast eins machst du aber, und zwar das, wie wir hier, einen kleinen Podcast. Du hast beim Giro ein Tagebuch gemacht, habe ich gesehen. Ja. Hat es dir Spaß gemacht? Wie bist du dazu gekommen?
Ja, wurde ich einfach gefragt. Und das sind Sachen, ja, heutzutage ist das so einfach, auch mit dem Mikrofon natürlich, um da kurz im Nachhinein was zu erzählen. Wie gesagt, gerade in Deutschland ist da die ja, nicht nur das Interesse, aber auch die Ahnung vom Radsport natürlich noch relativ beschränkt, sage ich jetzt mal. Und da sehe ich dann die Möglichkeit, wenn man das von innen heraus ein bisschen erklärt, vielleicht auch ab und zu, was da vonstatten geht, um es dann doch noch ein bisschen interessanter zu machen.
Ja, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, du machst es wieder bei der Huelta dieses Mal. Weiß ich natürlich noch nicht. Und wenn es nicht reicht mit dem, oder wenn es sich nicht ergibt mit dem Vertrag nächstes Jahr, du kannst gern bei uns auch noch einsteigen. Podcast. Ich trete dann auch gern einen Schritt zurück, um deine Expertise hier reinkommen zu lassen.
Ja, da habe ich, also im Moment mache ich mir noch nicht so viel Gedanken über nächstes Jahr, weil ich, wie gesagt, eigentlich war mein ja, mein Plan war natürlich, um dieses Jahr nochmal wirklich 100% Fokus auf jedes einzelne Rennen. Und da ich merke immer, ich kann nicht so viele Sachen gleichzeitig. Also sobald ich jetzt eventuell schon mit dem Studium oder so nebenbei beginnen würde, das würde nur zu Kosten gehen von meinem Fokus auf den Radsport. Und im Moment, dadurch, dass ich das jetzt so lang mache, fühle ich mich da eigentlich selber verpflichtet, um auch dann nach 15, 16 Jahren sagen zu können, so, ich habe da alles gegeben und jetzt ist es auch gut so.
Das würde ich sagen, ist doch ein gutes Schlusswort. Dann sagen wir vielen Dank für deine Zeit, wünschen dir natürlich für dieses Jahr noch alles Gute, was Vuelta und die Ardennen-Klassiker angeht. Und dann natürlich auch das Beste für die Vertragsverhandlungen bei Kaffee und Kuchen.
Ja, danke schön. Das wird schon klappen.
Und kaum hat sich Paul Martens in den Tag verabschiedet, kommt schon wieder unser Lieblingsradsportexpertin Thomas Kerlich dazu.
Ach, schön. Vielen Dank für diese leicht gelogene, aber nette Wiederbegrüßung.
Man muss sich ja immer ein bisschen auf dem Positiven halten. Nach dem ganzen Schlauchdesaster sollte man dich auch nicht zu sehr tadeln.
Ja, vor allem beim Blick aus dem Fenster. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich glaube, es regnet jetzt einfach die ganze Woche durch. Mal gucken. So, jetzt habe ich die Überleitung zu dem Thema, das ich noch erwähnen wollte. Mal gucken, wie viele Kilometer es diese Woche im WhatsApp-Strava-Club gibt, weil ich glaube, es werden diese Woche nicht so viele. Also wer bei diesem Wetter fährt, eigentlich, also wer diese Woche den Club gewinnt oder die meisten Kilometer hat, der verdient eigentlich einen extra Preis. Letzte Woche war wieder gut, da können wir noch über Waldi sprechen. Waldi Kebel hat letzte Woche die meisten Kilometer gefahren im WhatsApp-Strava-Club. Glückwunsch dazu.
Schon wieder über 600. Das sind einfach Dimensionen. Ja. Leute, reißt euch mal ein bisschen zusammen.
Ja, und es war auch keine leichte Woche. Also auch letzte Woche war das Wetter schon nicht nur ideal.
Eventuell müssen wir zwei Clubs aufmachen. Jeder, der schon mal über 600 gefahren ist, raus aus dem, kommt in den anderen Club. Ne, stark, Zweiklassengesellschaft.
Da geht's weiter ab. Das wird gut. Lukas, ich fürchte auch aus unserem Plan, wenn wir im Trainingslager da mal den Club angreifen wollen, wird auch nichts, weil wir da nur Höhenmeter fahren. Und ich glaube, mehr als
600 halt
Kilometer
so
fahren
sind
wir da auch nicht.
Und Mortirolo fahren.
Mortirolo und Gavia, so.
Ja, das kommt ja auch noch dazu, dass der am selben Tag noch kommt. Also
leichte Ansage, zumindest die meisten Höhenmeter werden wir in dieser Woche schaffen, wenn nicht noch irgendein anderer Verrückter was macht. Aber eine Sache noch.
Halt mich mit Ansagen in diesem Club definitiv inzwischen zurück.
Ja, das sind echt gute Leute dabei. Also Respekt an alle von euch, die da draußen fahren. Vielleicht lässt sich ja der ein oder andere auch wirklich durch diese Clubwertung oder diese Rangliste, die Wochenwertung da ein bisschen motivieren. Das Gefühl habe ich nämlich beim einen oder anderen, wenn da am Sonntag nochmal eine 200 Kilometer Ausfahrt kommt. Aber macht auf jeden Fall richtig Bock. Ich muss gestehen, ich schaue da jeden Tag drauf. Mir macht das Spaß. Und jetzt mal noch... wie sagen das die Jungs von Gemischten Hack immer? Call to Action. Meldet euch, weil wir haben jetzt schon zwei, drei Nachrichten mal bekommen von Leuten, die gefragt haben, ob wir mal eine Gruppenausfahrt machen wollen. Und ich bin dann natürlich vollkommen dabei. Lukas auch und Jonas wird dann dazu verpflichtet. Wenn wir mal im Juli oder August jetzt irgendwann die nächsten Wochen, sagen wir mal, wir starten im Münchner Raum schön irgendwie eine Ausfahrt zum Tegernsee, ab in den Biergarten, in einer bisschen größeren Gruppe fahren wollen würden, habt ihr da Bock drauf? Also von zwei der Leuten wissen wir es schon, wenn ihr Bock habt, wenn ihr irgendwie im Raum München seid oder so, meldet euch, sagt uns Bescheid, dann gehen wir das mal an. Irgendwann jetzt im Sommer, wenn mal Zeit ist, am Wochenende, schöne Ausfahrt, hätte ich Bock drauf.
Und wenn ihr Bock habt und im südbadischen Raum wohnt und mal einen Kaffee trinken wollt, dann meldet euch ebenfalls. Als Konkurrenzveranstaltung zu dieser
Münchner. Nicht Konkurrenz. Du fährst da schön mit, Jonas. Ja, wenn wir dann die Gruppe zusammenkriegen, dann teilen wir uns irgendwie auf in ein, zwei Gruppen oder so oder fahren komplett zusammen. Gemütliche Runde, die jeder mitfahren kann und dann fahren wir da mal eine Runde zusammen. Wäre doch eine coole Sache.
Genau, schreibt uns einfach entweder über Twitter oder über Instagram. Auf Instagram watz_ab, auf Twitter watz_podcast. Da kriegt ihr auch immer die neuesten Informationen, wenn es wieder was, eine neue Folge oder sonst was von uns gibt. Ansonsten würde ich sagen, hören wir uns in zwei Wochen wieder.
Ich will noch kurz ergänzen, Feedback ist natürlich auch immer gern gesehen zu den Folgen. Gäste vorschlagen, auf was habt ihr Bock, was gefällt euch gut, was gefällt euch nicht gut. Einfach da reinpacken. Lesen wir gerne.
So. Also, ich gehe nicht aufs Rad, ihr auch nicht. Heute Pause oder morgen wieder. Vielleicht, wenn es irgendwann mal aufhört zu regnen.
Thomas ruft jeden persönlich an, der im Batz am Strava Club sich aufs Rad setzt.
Ja, und es ist keine gute Zeit für schönen Wetterfahrer wie mich.
Das ist richtig, da zähle ich mich auch dazu. Macht's gut.
Ciao, ciao.
What's up? Der Radsport-Podcast.